Ja, lieben Geschwister, es ist schon eine Freude, euch wieder sehen zu dürfen nach dieser Zeit. Man hat untereinander Kommunikation schon aufgenommen. Wir haben unsere Bibelhauskreise versucht, an Mann zu bringen, aber es ist schon doch eine Gnade, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen, in seinen Namen die Gemeinschaft untereinander haben. Und wenn ich euch sehe, wie ihr gekommen seid, die Kinder da sind, da ist das eine Freude, die uns da ins Herz gegeben ist. Ich freue mich, dass ich heute diesen Dienst tun darf und ich möchte heute hier das Thema aufgreifen. Und zwar geht es um die Notwendigkeit der Auferstehung. Ja, für uns ist selbstverständlich als Christen, als Kinder Gottes, dass Christus mich auferwecken wird zum ewigen Leben. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber der Apostel Paulus tut uns auch im 1. Korintherbrief, im Kapitel 15, ab den Versen 12, das lesen wir dann, die Notwendigkeit der Auferstehung vor Augen führen. Warum war denn die Notwendigkeit vorhanden, dass Christus aus den Toten aufersteht? Und ich wünsche uns aber, und das möchte ich am Anfang uns einfach mal schon so sagen, ich wünsche uns, dass dieser Auferstehungsglaube in deinem Leben eine Gewissheit ist. Dass dieser Auferstehungsglaube in deinem Herzen tief verwurzelt ist und lebt. Dass wir wirklich das einfach so aus dem Herzen heraus sagen können, wie es die Urgemeinde getan hat, wenn sie sich gesehen haben. Am Auferstehungstag, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, ist das wirklich deine und meine Gewissheit? Und wenn dieser Auferstehungsglaube in uns lebt, wenn wir das wissen, wenn es zur Gewissheit geworden ist, dann weiß ich auch, dass Jesus lebt. Dann weiß ich auch, dass ich eine ganz enge Beziehung mit meinem Herrn haben darf. Eine fortwährende Gemeinschaft, die hier im Glauben angefangen hat, die sich fortsetzt durch unser gesamtes Leben hindurch, bis wir einmal bei ihm sein werden in der Herrlichkeit, in der Vollendung des Glaubens. Das ist ja Hoffnung und das macht uns froh und das macht uns auch frei von Beklemmungen. Ja, auch in dieser Zeit, wo wir so meinen, wir sind so sehr eingeschränkt. Natürlich sind die Einschränkungen nicht so wohltuend für uns, ja. Aber ich darf tiefen Frieden haben, weil ich weiß, ich bin einmal in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit beim Herrn. Das bringt uns den tiefen Frieden bei aller Not, bei aller Hektik in dieser Zeit und auch, ich kenne junge Familien, die sind so verunsichert in ihrem Leben jetzt. Die getrauen sich nicht mal mit ihren Kindern zu den Eltern oder zu den Großeltern zu gehen. Eine totale Verunsicherung, Angst vorhanden. Und ist es da nicht ein großer Reichtum, wenn wir für uns sagen können, ich lebe in diesem tiefen Frieden meines Heilandes. Ja, in der Gemeinschaft. Auferstehungsglaube, Auferstehung des Christus, Auferstehung in meinem Leben. Glaubst du das? Das ist mal die Frage, die ich dir ganz persönlich stellen möchte. Glaubst du das? Oder ist es bloß eine Theorie, die du aufnimmst, weil sie im Worte Gottes steht? Der Apostel Paulus beginnt mit den Versen, ab Vers 12, 1. Korinther 15, Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Es gehört zur Normalität, dass ungläubige Menschen die Auferstehung des Herrn und die Auferstehung der Menschheit leugnen. Ja, das erfahren wir in unserem Umkreis, wenn wir mit unseren Mitmenschen reden. Die glauben an keine Auferstehung. Die meinen nach, den Tod ist alles aus, fertig, Punkt. Es ist aber nicht so. Ja, die Bibel sagt uns, dass alle auferstehen werden, alle. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Verdammnis. Also jeder Mensch wird sich vor Gott verantworten müssen. Ungläubige gehört es zur Normalität. Aber die Leugnung in der Gemeinde, ja, hier sagt der Paulus, er sagt es und hebt es ja hervor, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Gibt es das? Hast du in deinem Glaubensleben schon mal gezweifelt daran? Bist du zum Nachdenken gekommen? Ich kenne Leute, ich möchte den Glauben überhaupt nicht absprechen, aber ich habe mal mit einem Mann gesprochen, in der Kirchgemeinde vor Jahren. Wir sind da zur Auferstehung gekommen und er hat gesagt, ich glaube an keine Auferstehung. Ich glaube an keine Auferstehung. Warum glaubt er nicht an eine Auferstehung? Das war für mich die Frage. Aber in der Gemeinde, wie kann das denn sein? Wie kann das eintreten, dass Menschen in dieser Frage, gläubige Menschen, ins Wackeln kommen? Ich lese mal den ersten Vers von Kapitel 15. Ja, da sagt der Apostel, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Ja? Hören wir das, was Paulus hier sagt, das Evangelium, ich habe es euch verkündigt, ihr habt es angenommen und ihr steht fest darin. Und zum Evangelium gehört der Rettungsplan Gottes durch Christus und die Auferstehung. Und nun, sagt Paulus, wie kann das passieren? Was ist da verantwortlich? Ist es Mangel an Glauben? Ist es Mangel daran, dass es das geschriebene Wort Gottes nicht für wahrhaftig halte? Oder sind es Einflüsse von außen? Oder Einflüsse von innen durch Bibelkritik? Ist da alles möglich? Ja, viele Leute werden heute in die Irre geführt durch Bibelkritik, wo vieles in Frage gestellt wird, wo das Heil in Christus in Frage gestellt wird, dass er der einzige Weg ist, dass er der Erlöser ist, dass er dich erkauft hat mit seinem Blut, dass du abgesondert bist, für ihn in der lebendigen Gemeinschaft zu leben. Da werden viele, viele Wege heute eröffnet, viele, viele Wege, um zur Rettung zu kommen. Aber es gibt nur einen Weg, sagt die Bibel, und das ist Christus allein. Ja, viele Wege führen nach Rom, das stimmt. Selbst in Rom ist viel Irrlehrer vorhanden, aber es gibt nur einen Weg und das ist Christus. Und allein in ihm haben wir das Heil. Sie standen in der gesunden Lehre, sie haben das Wort Gottes aufgenommen, es war in ihren Herzen und dennoch muss Paulus sagen, wie sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung. Ich hoffe, dass diese Gedanken in unseren Herzen nicht vorhanden sind. Ja, die Auferstehung des Christus, unsere Auferstehung, ist dieselbe Gewissheit wie das Kreuzesgeschehen am Karfreitag. Ja, wo der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist, um die Sünden dieser Welt zu tragen. Ich möchte mal versuchen, das an einem Beispiel uns nochmal zu verdeutlichen. Wir haben in der Bibel Verheißungen für unser Leben. Da wird uns gesagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, das ist eine Verheißung, die ist gegeben für dein persönliches Leben. Inwieweit sie Anwendung findet, ist uns natürlich überlassen. Aber es drückt aus, wenn es um Sorge geht, dann zeichnet sich Jesus verantwortlich für dein Leben. Wenn er sagt, die Sorge auf ihn werfen, dann möchte er die Sorge abnehmen. Dann möchte er die Sorge mit uns teilen. Dann möchte er die Sorge tragen, uns durchbringen. Ja, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Frage ist jetzt, kann ein toter Christus, dessen Hand erkaltet ist, für dich Sorge tragen? Kann er dich verstehen? Kann ein toter Christus in dein Herz hineinschauen? Kann ein toter Christus dir Hoffnung geben, dir Hoffnung zureichen, Zuwendung? Wenn du vielleicht in hoffnungsloser Lage bist, in Resignation vielleicht bist, kann das ein toter Christus? Kann dir Verheißung zuteil werden? Ich glaube nicht. Eine tote Hand, ein Toter, kann überhaupt nichts bewegen. Die Glaubenserfahrung, die so mancher in seinem Leben durchleben durfte, wo er im Nachhinein aus seiner vielleicht schweren Situation im Nachhinein sagen konnte, ich weiß, ich bin hindurchgetragen worden. Ich weiß, mein Herr ist mit mir gegangen. Ich weiß, er hat mich getragen. Kann das ein toter Christus? Geht nicht. Nur einer, der lebt. Nur einer, der aus den Toten auferstanden ist. Für mich ist so schwerwiegend noch, wenn wir im Vers 17 lesen, ist aber Christus nicht auferweckt worden. Und jetzt geht es nochmal darum, um die Notwendigkeit. So ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in Sünden, sagt Paulus hier. Was heißt das? Was heißt noch in Sünden? Noch in Sünden, das heißt, die Schuldfrage, meine Schuldfrage vor Gott, meine Gottlosigkeit, all das, was mich von Gott trennt, diese Schuldfrage ist nicht geklärt. Du bist noch im Sünden, das heißt, du bist verloren. Du bist auf alle Ewigkeit verloren. In Sünden, das heißt, wir sind noch in der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Es ist nichts passiert. In Sünden, das heißt, du hast keinen Heilsmittler für dein Leben. Du hast niemand, der dich vor Gott, dem Vater, dem heiligen Gott vertritt. Das bedeutet ewige Verdammnis. Das heißt, du und eine ganze Welt müsste in diesem unerlösten Zustand leben. In einem unerlösten Zustand. Die ganze Schöpfung, letztendlich das ganze Universum. Die ganze Zuwendung Gottes, seine Gnade. Die Barmherzigkeit, die er uns in Jesus Christus darbringt, es wäre bloß noch Illusion. Aber diese Zuneigung, diese Gnade, diese Liebe Gottes, des Vaters, die in Christus uns gegeben ist und die uns in Christus vor Augen geführt wird, sie kann nur aus einer Hand kommen, die lebt. Und nicht aus einer erkalteten Hand. Sonst lastet alle Schuld auf uns. Ja, Sünde heißt Verfehlung des gottgewollten Ziels. Ja, Gott hat ein Ziel mit uns Menschen. Ein Ziel mit dir in deinem Leben. Und das Ziel ist, dass du errettet bist, versöhnt mit Gott, dass du Frieden im Herzen hast, dass du deinen Weg mit diesem Herrn Jesus gehen kannst in der Gemeinschaft und dass du zur Vollendung deines Glaubens kommst und der ewigen Herrlichkeit. Und dann sagt uns die Bibel, nie mehr getrennt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was Herrlichkeit, ewige Herrlichkeit, ewige Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Vater und allen, die im Glauben sind, in der Herrlichkeit zu vollbringen. Ja, es übersteigt unseren Verstand. Nie mehr Ewigkeit. Ewigkeit, nie mehr getrennt. Aber auch der Verlorene wird in Ewigkeiten getrennt sein vom lebendigen Gott. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, so ist unser Glaube nichtig. Keine Hoffnung. Paulus sagt, wir waren die Elendsten unter allen Menschen. Ist Christus nicht auferstanden, bleibt alles Einbildung. Es ist schön, würde nur Schmerz übrig bleiben. Aber in Vers 20 sprengt Paulus diesen ganzen Irrtum auf. Da sagt er, nun aber ist Christus auferstanden aus den Toten. Ja, nun aber ist Christus auferweckt aus den Toten, der Erstling unter den Entschlafenen geworden. Nun aber, da ist eine Kraft dahinter, in dieser Aussage. Christus ist auferweckt von den Toten, der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Alles, was in Frage gestellt wurde, alles, was man in den Hintergrund gedrückt hat, die Auferstehung des Herrn, falsche Vorstellung, falsche Illusion, falsche Hoffnung wäre das. Sondern die Auferstehung des Herrn und unsere Auferstehung ist die Gewissheit im Glauben. Die Gewissheit, die uns der Heilige Geist in unser Herz hineinschenkt, dass wir es erkennen und begreifen dürfen für uns. Dass wir es bejahen im Herzen. Du bist eben nicht mehr in Sünden, sondern du bist versöhnt mit Gott, dem Vater. Das ist so tiefgreifend wunderbar und gibt mir Frieden. Dein Urteilsspruch lautet nicht ewige Verdammnis, sondern dein Urteilsspruch hat Christus schon am Kreuz für dich genommen. Dein Urteilsspruch lautet frei. Du bist frei. Du bist herausgenommen. Der Herr Jesus hat dich herausgezogen als den Schlamm der Sünde. Und ich habe ein Herz für Evangelisation und ich möchte das einfach mit vor Augen führen. Egal, wie dein Leben aussieht, egal, was für ein Mensch du bist, Gott hat ein Ja gesagt zu dir in dein Leben hinein am Karfreitag. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und in diesem Vollbrachtsein darf sich dein Leben finden. Dein Leben. Mein Leben. Ja, letztendlich das Leben aller Menschen. Gott hat ein Ja gesagt zu dir am Karfreitag und hat es bestätigt in der Auferstehung des Christus. Das ist das Evangelium. Wir lesen in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier steht Welt, in der Welt, in der wir leben. Eine Welt, natürlich die im Argen liegt, die im Unglauben lebt, wo der Unglaube immer mehr zum Tragen kommt. Wir leben in einer Welt, die sich immer mehr dämonisiert. Leider ist das so. Aber diese Welt, diese Menschen hat Gott lieb und gab seinen eingeborenen Sohn dahin. Ja, und höre das ganz deutlich, damit wir nicht verloren gehen, ja, verloren gehen, sondern dieses ewige Leben in Christus haben. Und ich möchte nochmal sagen, egal wie unser Leben aussieht, und ich glaube, ja, könnte jeder als sein Leben ein Zeugnis geben, wie sein Leben vorneweg war, wie sein Leben vor seiner Bekehrung gelebt wurde und wie er rausgezogen wurde durch Christus und zum Frieden Gottes gekommen ist. Egal, wer du bist, die Versöhnung, sie ist für dich von Gott gewollt. Seine Erlösung am Kreuz, seine Erlösung ist unsere Erlösung. Und seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Deshalb bekommen wir im Glauben Lebensinhalt für unser Leben. Bekommen wir die Gewissheit, dass Jesus lebt. Und weil wir wissen, dass Jesus lebt, dürfen wir voller Hoffnung sein. Bekommt unser Leben Lebensinhalt. In der Hoffnung bis übers Sterben hinaus. Bis übers Sterben hinaus. Ich stand an vielen Gräbern schon. Ich habe Beerdigungen von Nichtchristen miterlebt und ich habe Beerdigungen von Kindern Gottes miterleben dürfen. Und viele, mit denen ich noch sprechen durfte, sie wussten sich geborgen in Christus. Geborgen in dem, der sie erlöst hat, in der Hoffnung der Auferstehung. Das wünsche ich dir, dass das in deinen Herzen richtig gefestigt ist. Ich habe einen Satz gelesen, der hat mir persönlich sehr viel verdeutlicht. Da heißt es, das Kreuz Jesu ist die treffende Wirklichkeit Gottes. Und die Auferstehung ist der Sieg Gottes über den Tod hinaus. Ja, ich sage es noch, das Kreuz Jesu ist die treffende Wirklichkeit Gottes. Hier offenbart sich der lebendige Gott in Christus. Die treffende Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit, dass es einen Gott gibt. Einen Schöpfer gibt. Einen, der unser Leben erhalten möchte. Ja, Christus. Die treffende Wirklichkeit Gottes. Und die Auferstehung ist der Sieg Gottes über den Tod hinaus. Weißt du, wenn du im Glauben, im lebendigen Glauben bist und das Kreuz ist geschehen und die Auferstehung für dich Realität und geistliche Wahrheit ist und im Herzen tief drin ist, dann sage ich dir eine Gewissheit, dann hat der Tod keine Macht mehr an dir. Keine Macht mehr an dir. Und das darf uns in unserem Leben Hoffnung geben und Zeugnis geben von dem, der da gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und uns wird hier im Wort gesagt, Christus ist der Erstling, der aus den Toten auferstanden ist. Danach die, die ihm angehören, das heißt, der zur Gotteskindschaft gekommen ist. Das wird geschehen, wenn der Herr Jesus in den Himmel eintreten wird, um seine Gemeinde zu vollenden. Da werden alle Gläubigen auferstehen. Werden herrlich gemacht, eine neue Leiblichkeit bekommen, ein Geistleib natürlich. Ja, den Leib Jesu ähnlich, so sagt es uns der Philipperbrief. und danach das Ende, wo die Bibel uns berichtet, dass Menschen vor dem großen weißen Thron stehen werden und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Christus der Erstling, danach die, die ihm angehören und danach das Ende. Und die Bibel sagt uns, selig und heilig ist, der Teil hat an der ersten Auferstehung. An dieser hat der Tod keine Macht mehr. Ist das nicht für uns nicht bloß hoffnungsvoll? Ist das nicht eine tragende Gewissheit im Glauben? Eine Gewissheit, die mich leben lässt. Eine Gewissheit, die nicht in der Resignation hineinführt. Eine Gewissheit, die mir Frieden ins Herz gibt. Bei unserer ganzen Schwachheit, bei unserer ganzen Unvollkommenheit. Ja, wenn wir in unser eigenes Leben mal richtig hineinschauen und sind ehrlich, da wissen wir, was manchmal für Salat darin vor sich geht. Aber ich habe einen, der ist am Kreuz für mich gestorben. Der hat mein Leben geordnet. Der hat mein Leben in Ordnung gebracht. Und er vertritt mich bei dem Vater. Und der Vater sieht dich, der sieht mich in Christus. Und da ist alles in Ordnung. Weil das Blut uns reingewaschen hat von aller Sünde. Und das ist alles geknüpft an Christus. Alles geknüpft an seine Auferstehung. Ja, der Vater hat seinen Tod, seinen Sühnetod. Ihr könnt mal zu Hause Jesaja 53 lesen. Da wird es ganz deutlich vor Augen geführt. Er hat diesen Sühnetod durch die Auferstehung bestätigt. Ja, so soll es sein. Du gehörst ihm und du wirst auferstehen zum ewigen Leben. Zusammenfassend noch, wir hatten gesagt am Anfang, wie sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten. Paulus sagt das in die Gemeinde hinein. Warum diese Gedanken eingedrungen sind, wird uns hier nicht gesagt. Es gibt da verschiedene Wege, falsche Lehre. Falsche Erkenntnis, dann wird uns noch vor Augen geführt, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir noch in Sünden, ist unser Glaube nichtig, inhaltslos, sind wir auf ewig Verlorene. Deshalb die Notwendigkeit der Auferstehung. Weil Christus auferstanden ist, sind wir blutserkauft, sind wir Eigentum des Christus und werden beim Herrn sein, alle Zeit. Und das darf uns freuen, das darf uns hindurchtragen durch unser Leben. Auch in dieser Zeit jetzt, die uns vielleicht so beschäftigt hat, wo Menschen wirklich in Probleme und Schwierigkeiten gekommen sind. Ja, es gibt ja viele Menschen, die sind in Existenznot gekommen. Wenn wir die Nachrichten hören, die ganze Wirtschaft, wie ein Kartenhaus zusammenbricht, wie der Mittelstand wirklich, wo man sich gar nicht hineinversetzen kann, wo aber die Menschen um ihre Existenz bangen, wo sie Angst haben, wo sie Panik bekommen. Ist ja kein Wunder, ne? Man hört ja nichts anderes wie Coronavirus, Tode. Gehirnwäsche, die ganzen Wochen schön Gehirnwäsche. Könnt ihr euch vorstellen, wie schnell das geht und wie schnell ein Volk sich gebeugt hat und Angst bekommen. Aber die Menschen brauchen Hoffnung. Sie brauchen Hoffnung und wir wollen da für diese Menschen auch da sein. Wollen ihnen begegnen, wenn sie auf uns zukommen, wollen ihnen in Liebe begegnen und wollen ihnen das Evangelium sagen. Das Evangelium von Christus. Damit sie wieder etwas Mut schöpfen. Damit sie nicht in diesen Resignationen weiterleben müssen. Denn ein Mensch, der bloß nur in seinen Resignationen lebt, der sieht sich nicht mehr als Mensch. Da sieht sich nur noch als Abschaum. Nur noch, ich bin es nicht mehr wert. Was soll mit mir werden? Völlige Hoffnungslosigkeit. Und leider endet solche Hoffnungslosigkeit auch im Suizid. Und das soll nicht sein. Und deshalb sind wir auch in dieser Zeit ein Stück gefordert, den Menschen zu begegnen. Es ist auch eine Tür, die Gott geöffnet hat. Und selbst diese Zeit ist Gottes Zeit. Er lässt es zu und er will eine Menschheit zur Buße rufen. Es ist eine Gerichtsbarkeit, die jetzt über diesen Erdball geht. Es ist eine Gerichtsbarkeit. Aber in aller Gerichtsbarkeit schenkt Gott Gnade dazu. Und diese Gnade dürfen wir weitergeben und weiter verkündigen, dass dieser Auferstehungsglaube in uns zur Freude wird und dass Menschen auch durch dein persönliches Glaubensleben, durch dein Zeugnis fragend werden und den Herrn suchen. Das wünsche ich euch in dieser jetzigen Zeit. Amen. Möchten wir noch zusammen beten? Herr Jesus Christus, du bist der Herr. Du bist der, der alles geschaffen hat. Durch das ewige Wort, du bist selbst das fleischgewordene Wort. Und du sprachst und es geschah. Du bist aus den Toten heraus auferweckt worden. Du bist aufgefahren in den Himmel und sitzt zu Rechten Gottes. Dein Werk am Kreuz, Herr Jesus, ist ein vollkommenes Werk. Und diese Menschheit in ihren verlorenen Zustand hast du herausgeholt. Und ein jeder, der da glaubt und zum Glauben kommen darf, ist gerettet. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Und dass auch wir diesen Auferstehungsglauben in unseren Herzen haben. Dass wir es erkennen, Herr, dass ohne dich auch unser Leben enden würde in der ewigen Verdammnis. Aber du uns herauserkauft hast mit deinem teuren Blut. Und hilf uns, Herr, dass wir in dieser Zeit recht wandeln vor dir. In Wahrheit, in Liebe und in der Geborgenheit, die wir brauchen auch für uns selbst. Aber lebend in der Hoffnung für andere Menschen. Wir preisen dich und beten dich an, Herr Jesus, da du unser Herr und Heiland bist. Amen.